Es wollte mir nicht gelingen, das Instrument zum Weinen zu bringen. Ich hatte nicht das Zeug dazu, eine Chrissy Hynde oder eine Joan Jett zu werden. Stattdessen arbeitete ich von den frühen 80ern bis 1992 als Rock- und Pop-Reporterin für die Daily Mail, die Mail on Sunday, deren Beilage das You Magazine und die Sun. Ich war Frischling bei Associated Newspapers, als ich Queen zum ersten Mal begegnete. 1984 schickte man mich zum Interview mit Freddie und Brian ins Queens-Büro im Stadtteil Notting Hill, was den Beginn einer etwas einseitigen Freundschaft markierte. Sie riefen: "Und du standest auf der Matte." Die darauffolgenden Jahre kommen mir heutzutage irgendwie unwirklich vor. Im Musikgeschäft ging es damals noch wesentlich unkomplizierter zu. Künstler und Journalisten saßen häufig im selben Flugzeug, in denselben Luxuslimousinen, stiegen in denselben Hotels ab und ließen gemeinsam die Sau raus. Nur sehr wenige dieser Freundschaften haben jene Zeit überlebt. Heute geht es völlig anders zu. Es gibt zu viele Manager, Agenten, Promoter, Presseabteilungen, Plattenfirmentypen und Gefolgsleute und alle kriegen sie ihre Prozente. Und wenn nicht, dann tun sie wenigstens so. Es liegt in ihrem Interesse, dafür zu sorgen, dass Leute wie ich hinter der Absperrung bleiben. Damals haben wir uns überall Zugang verschafft, mit oder ohne Access All Areas Pass. Manchmal versteckten wir den Pass auch, weil es ohne mehr Spaß machte, sich irgendwo durchzuwursteln. Im Jahr zuvor hatte ich Queen bei Live Aid im Wembley-Stadion vom Bühnenrand aus zusehen können. Heute dürfte ich da nicht mehr hin. Und wurde 1986 zu einigen Konzerten der Magic Tour eingeladen. In Budapest nahm ich an einem Privatempfang zu Ehren der Band in der britischen Botschaft teil. Und ich war Zeuge ihres historischen Auftritts hinter dem Eisernen Vorhang in Ungarn. Für mich eines ihrer größten Konzerte. Ich habe damals ziemlich gut da reingepasst. Eine schlanke, sommersprossige Mitzwanzigerin, die Rock'n'Roll liebte. Eine unter vielen. Was mich immer wieder überraschte, war, wie viel schmächtiger Freddie war, als er auf der Bühne wirkte. Vielleicht lag es an seinen Ernährungsgewohnheiten, bei denen Nikotin, Wodka, Wein und Kokain eine große Rolle spielten. Vielleicht daran, dass er wenig aß und als Performer immer so aufgedreht sein musste. Dort oben schien er so überlebensgroß, dass man ihn sich auch im wirklichen Leben so vorstellte. Als er mir gegenüberstand, kam er mir ziemlich klein vor und liebenswert jungenhaft. Man wollte ihn bemuttern. Das ging allen Frauen so. Er weckte die gleichen Instinkte wie der androgyne Boy George von Culture Club, der zum Liebling aller Hausfrauen wurde, nachdem er gestanden hat.